Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit Lamia Kadwa, Gastgeberin Ingeborg Breuer. Muslimisch-weiblich-deutsch heißt das Buch von Lamia Kadwa, das im Frühjahr 2010 erschienen ist. Muslimisch-weiblich-deutsch, das ist eben auch Lamia Kadwa, 32, die von sich sagt, ihr Verhältnis zum Islam sei aus einer Mischung von Glauben und Wissenschaft geprägt. Sie unterrichtete mehrere Jahre Islamkunde an einer Hauptschule in Dienstlagen, ist derzeit in Elternurlaub. Sie ist Mitherausgeberin des ersten deutschen Schulbuchs zum Islam namens Safir und dem Koran für Kinder und Erwachsene und hat vor kurzem mit anderen reformorientierten Muslimen den Liberal-Islamischen Bund gegründet. Ich begrüße Sie herzlich, Frau Kadwa.
Grüße Sie, Frau Breuer.
Vor über einem Jahr, Frau Kadwa, war ich einmal bei Ihnen an der Hauptschule in Dienstlagen und habe Ihren Islamkundeunterricht besucht. Und da saßen also, soweit ich mich erinnere, so ungefähr 14- bis 16-jährige Jugendliche mit Migrationshintergrund. Und soweit ich mich erinnere, wurde da eigentlich recht viel über Körper und Sexualität gesprochen. Auch in dieser Stunde. Also zum Beispiel, darf ich, wenn ich menstruiere, in die Moschee gehen? Ich habe mit einem deutschen Mädchen geschlafen. Jungfrauen und Huren kamen auch vor. Ich denke, Sexualität ist natürlich für alle Jugendlichen ein Thema, aber für junge Muslime vielleicht besonders? War das Ihre Erfahrung im Unterricht?
Nein, ich würde nicht sagen, besonders für junge Muslime. Ich glaube, junge Muslime sind eben genauso jugendlich und genauso an Sexualität interessiert wie andere Jugendliche auch. Ich sehe es schon als Teil meiner Aufgabe, das im Rahmen der Islamkunde zumindest mit aufzugreifen.
Ja, auffallend fand ich schon so ein bisschen eine gewisse Drastik und Derbheit, in der da über Geschlechtliches gesprochen wurde. Mhm. Was mir übrigens auch manchmal auffällt, wenn ich einfach in Köln, ich wohne ja in Köln, über die Straße gehe und zufällig Gesprächsfetzen von, ich sag mal, türkischen Jugendlichen mitkriege. Das ist dann manchmal schon so übelste Pornosprache. Das kann ein Milieuproblem sein, natürlich, aber vielleicht hat das natürlich auch, denke ich mir, immer mit der herrschenden Reglementierung von Sexualität zu tun. Also sie wird immer größer in dem Augenblick, wo ich sie gleichzeitig auch versuche zurückzubannen.
Ja, bis zum gewissen Grad sicherlich auch was mit der Religion und der vorherrschenden Tradition, nämlich keusch in die Ehe zu gehen. Aber sie merken ja, oder sie haben ja relativ schnell gemerkt, dass zumindest der männliche Teil der Muslime, der jungen Muslime, sich eher weniger daran hält. Also von daher, man in dem Fall nimmt sich ja tatsächlich die Freiheiten. Und trotz dieser Freiheiten ist das Thema, ja, wichtig für sie. Und ich glaube, das hat tatsächlich ein bisschen was mit der sozialen Herkunft zu tun. Also dass man eben so umgeht mit Sexualität und dass man zum Teil auch ein sehr verschrobenes Verständnis von Sexualität hat.
Und in Ihrem Unterricht haben Sie auch versucht, darauf hinzuweisen, dass da ja eigentlich eine Diskrepanz besteht zwischen dem, was die Lehre sagt sozusagen, ja, also die Religion sagt, und was die Jungs machen und was die Mädels nicht machen dürfen.
Genau, das ist tatsächlich dann wiederum das spezifisch Muslimische, dass es zwischen dem Verhalten der Jungen, dem Sexualverhalten und dem Sexualverhalten der Mädchen doch gravierende Unterschiede gibt. Klar, das, und da denke ich, in diese Wunde muss ich fühlen.
Sie haben ja auch in Ihrem Buch, was jetzt im Frühjahr erschienen ist, Muslimisch-Weiblich-Deutsch, beschrieben, dass auch fromme Funktionäre Sie, mit denen Sie von Berufswegen zu tun hatten, durchaus taxierten, anzüglich auf Sie reagierten. Also je mehr Sexualität sanktioniert ist, sage ich nochmal, scheint mir, desto präsenter ist sie in gewisser Hinsicht auch. Desto mehr kann man auch falsch machen, desto massiver kann man auch erscheinen in seiner Körperlichkeit.
Ja, sicherlich. Also gerade wenn etwas unterdrückt werden soll, sozusagen, und reglementiert werden soll, dann weckt es natürlich die Neugier umso stärker. Und dann wird auch der Sprachgebrauch tatsächlich etwas derber und da werden auch Blicke doch etwas anzüglicher. Also das will ich überhaupt nicht leugnen. Ganz klar gibt es da eine Sensibilität und gibt es sicherlich auch Situationen, die sicherlich darauf zurückzuführen sind, dass man eben mit Menschen zu tun hat, die aus einem bestimmten Kulturkreis oder einer bestimmten Religionszugehörigkeit haben, in der Sexualität sehr stark reglementiert wird.
Frau Kadwa, kommen wir erstmal zu Ihnen mit ein paar Worten. Sie sind 1978 in Deutschland geboren, als Tochter syrischer Einwanderer. Mhm. Syrer waren ja jetzt, glaube ich, eigentlich nicht unbedingt so die typischen Gastarbeiter in Deutschland. Also was haben Ihre Eltern hier eigentlich gemacht?
Die haben hier ganz normal gearbeitet, aber eben nicht als klassische Gastarbeiter. Also die sind als Arbeitsmigranten hierher gekommen, aber eben nicht im Zuge der Gastarbeiteranwerbung und haben dann ganz normal in Fabriken oder sonst wo gearbeitet.
Also es waren Arbeiter, es war jetzt nicht irgendein akademisches Milieu?
Nein, überhaupt nicht. Meine Eltern sind beide Arbeiter, akademisch ungebildet.
Sie schreiben ja da auch in Ihrem Buch, dass Sie für Ihre Eltern in der Zeit, also in Ihrer Kindheit, denke ich, Araberinnen waren. Mhm. Und die Deutschen, das waren dann die anderen für Ihre Eltern. Und Sie beschreiben ja auch, dass Sie oft heute noch als Ausländerinnen angesehen werden, obwohl Sie ja Deutsche sind. Mhm. Daraus könnte sich ja ein Identitätsproblem entwickelt haben, sage ich mal. Hat sich aber nicht, oder hat sich das auch irgendwie für Sie entwickelt? Stehen Sie so ein bisschen zwischen den Welten?
Also ich glaube, es war während der Pubertät durchaus schlimm. Also wenn man eine Identitätskrise hat, dann ist es ja meistens die Zeitspanne in der Pubertät. Zumindest da ist die Zeit dafür angebracht, sich darüber im Klaren zu werden, womit man sich eigentlich identifiziert. Also spätestens mit Ende der Pubertät müsste man eigentlich diese Frage für sich gelöst haben. Die Frage musste ich mir und habe ich mir natürlich auch gestellt oder habe stellen lassen. Und das war für mich anfangs auch echt nicht einfach. Zum einen ist man ja natürlich Araberin, definitiv zumindest geborene Semitin, wenn man so will. Andererseits fühlt man sich ja hier zu Hause und es ist eben mein Zuhause.
Sie haben ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, zwei Schwestern und einen Bruder und die haben alle studiert. Mhm. Bildungsnähe kann man ja bei Migranten auch nicht unbedingt voraussetzen, aber bei Ihren Eltern ja offensichtlich schon. Waren die sehr bildungsorientiert, wollten, dass die Ausbildung machen, studieren und so weiter?
Ja, sie waren bildungsorientiert, das ist wahrscheinlich das richtige Wort. Sie waren selbst bildungsfern. Also sie kamen zwar aus Familien, wo Bildung einen hohen Stellenwert hatte, selbst aber nicht studiert und ganz normal bis mittlerer Schulabschluss, also wirklich nichts Herausstechendes. Es war aber für beide immer sehr schnell oder sehr klar, wenn man eben in so einem Land lebt wie hier und wenn man eben natürlich will, dass es den Kindern besser geht als einen selbst, dann versucht man, die Kinder zur Bildung zu bringen. Und das haben meine Eltern, also vor allen Dingen aber meine Mutter, weil das so vorrangig ihre Aufgabe war, da hat sie wirklich war sie sehr hinter. Sie hat wirklich viel dafür gesorgt, dass sie ständig die Hausaufgaben machen. Es wurde ständig zu Elternsprechtagen mitgegangen, obwohl sie echt immer, was weiß ich, wie viel davon verstanden hat. Also man durfte dann natürlich auch hier und da übersetzen. Aber das war ihr trotzdem wichtig. Also sie hat sich da nicht die Blöße gegeben und gesagt, oh nee, mit meinen rudimentären, meinen nicht so tollen Sprachkenntnissen gehe ich lieber nicht, das ist mir zu unangenehm, sondern da war sie interessanterweise selbstbewusst genug für zu sagen, nee, ich gehe doch hin, auch wenn ich nicht perfekt Deutsch spreche.
War bei Ihrer Mutter vielleicht selbst so ein Moment da drin, dass sie selbst gerne mehr geworden wäre schon?
Sicherlich, sie stammt aus einer Familie, wo Bildung wirklich einen hohen Wert hat. Also all ihre Brüder haben studiert, beziehungsweise haben eine andere Laufbahn eingeschlagen. Und Sie müssen sich vorstellen, meine Eltern sind in einem Dorf groß geworden. Und in dem Fall meine Mutter in einer Familie, die relativ wohlhabend war und wo es noch nicht dazu gehörte, dass ein Mädchen sich bildet. Beziehungsweise wenn bilden, dann religiös bilden und dann auch, wenn man wirklich viel Geld hat, durch einen Privatlehrer. Also meine Mutter hat als Kind einen Privatlehrer gehabt, der ihr den Koran beigebracht hat. Also das wird dann unter Bildung verstanden. Wobei jetzt ihre Geschwister, also ihre jüngeren Schwestern, alle durchweg Akademikerin sind. Also man merkt auch da hat sich viel getan.
Sie selbst, Frau Kadow, haben ja dann Islamwissenschaft studiert und wollten promovieren, vielleicht auch eine Hochschulkarriere anfangen, weiß ich nicht genau, sind dann aber als Islamkundelehrerin an einer Hauptschule oder war es erst eine Grundschule? Hauptschule und Grundschule in Dienstlagen gegangen. Wie kam das auf einmal? Mit 25, glaube ich,
war das. Ja, das war aber gar nicht auf einmal. Also ich promoviere ja weiterhin, ich bin ja kurz davor, die Arbeit einzureichen. Also das wissenschaftliche Arbeiten und auch die Arbeit an der Uni, die verfolge ich ja nach wie vor weiter. Nur ich habe für mich entschlossen, damals beides parallel zu tun. Also die Überlegung war nämlich ganz klar, wenn ich hier an der Universität Lehrer ausbilde, beziehungsweise etwas vorbereite, um eine Islamlehrerausbildung zu gewährleisten, wie soll ich später Islamlehrer unterrichten? Ich habe also mehrere Jahre lang Theologie an der Uni Münster unterrichtet und nachher erst Religionspädagogik. Wie soll ich etwas unterrichten, eine Lehre unterrichten, also Lehrer ausbilden für ein Fach, oder für Menschen, für junge Menschen, über die wir keine Erfahrungswerte haben, von denen wir nichts wissen, weil es eben keine islamische Religionspädagogik gibt. Und das war für mich, ehrlich gesagt, die einmalige Gelegenheit, beides zu tun. Also mir wurde dann eine Stelle angeboten als Lehrerin und ich dachte, ja gut, du teilst dir eine volle Stelle, zur Hälfte gehst du an die Uni und bereitest die Islamlehrerausbildung vor und bildest eben selbst die Lehrer aus. Und auf der anderen Seite oder mit der anderen halben Stelle gehst du selbst in die Schule und schaust mal, was das für Menschen sind.
Sie haben dann mit 25 da angefangen, also in die Praxis reingesprungen sozusagen. Ja, ganz genau. Mit Jugendlichen zu arbeiten, hatten Sie da keine Disziplinprobleme?
Doch. Doch. Ja, natürlich hatte ich die. Also ich meine, Sie müssen sich das vorstellen. Sie kommen in also ich glaube, meine erste Klasse war eben die 9. Klasse damals, eine der 9er Klassen. Und die sind alle so 14, 15 Jahre alt, natürlich. Sie stehen dann plötzlich vor einem Haufen von jungen Menschen, die total die chaotisch, ja genau, die total chaotisch sind, die Disziplinprobleme haben und die auch nicht immer viel Respekt einer Lehrperson entgegenbringen.
Und der Frau wahrscheinlich erst recht nicht.
Ja, möglich, auch das noch. Wahrscheinlich dazu in den Köpfen einiger Schülerinnen und Schüler. Und dann sicherlich auch noch für das Fach Islamkunde.
Wie würden Sie denn die Situation der Jugendlichen, also überwiegend bildungsfernen Jugendlichen mit Migrationshintergrund beschreiben? Was haben Sie da kennengelernt? Wo sind die zentralen Probleme, würden Sie sagen?
Ich glaube, die größten Probleme sind natürlich die sozialen Probleme. Also diese Jugendlichen, das einzige Auffangbecken, wenn ich das mal so sagen will, ist die Schule vormittags, vielleicht auch noch nachmittags, je nachdem in welcher Schulform oder in welcher Jahrgangsstufe sie sind. Und dann nach Schulschluss sind sie auf sich selbst gestellt. Also sie werden weder durch das Elternhaus vernünftig gefordert oder gefördert. Das heißt, sie treiben sich dann meist, also vor allen Dingen die männlichen Jugendlichen, auf den Straßen rum, in irgendwelchen Stadtteilen. Und ja, was macht ein gelangweilter Jugendlicher? Der hat Unsinn im Kopf. In der Regel hat er Unsinn im Kopf, sucht sich, hat kein vernünftiges Hobby, geht nicht unbedingt in den Fußballverein oder sonst wohin, sondern meint dann, sich in Grüppchen zusammenzutun und dann, ja, möglicherweise auch Drogen konsumieren, möglicherweise auch Drogen selbst verkaufen, aber auch sicherlich Sachschädigung, sicherlich noch viel dümmere Sachen wie Diebstahl. Aber das passiert nicht unbedingt, weil diese Jugendlichen wirklich Geld brauchen, sondern das passiert häufig, weil sie im Grunde genommen sozial verwahrlosen.
Haben Sie das Gefühl, Sie konnten das mit Ihrem Unterricht, das waren ja, glaube ich, nur 2 Stunden die Woche, in irgendeiner Weise ein bisschen auffangen? Also mal ganz unabhängig von Religion, vom Islam, den Sie da vermitteln sollten. Oder haben Sie überhaupt das Gefühl, also wir sitzen ja jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, Schulreformen werden diskutiert, Schule kann diese sozialen Probleme auffangen?
Bis zu einem gewissen Grad schon, aber dafür brauchen Sie ein Netzwerk von tüchtigen und von vernünftigen Leuten, die sich das alle zum Ziel setzen. Also der Lehrer alleine, egal ob Islamkundelehrer ist oder ein anderer, wird das nicht leisten können. Aber wenn das Elternhaus beispielsweise das zumindest unterstützt, meinetwegen auch die Moscheegemeinde das unterstützt. Und dann sicherlich, und das ist das, was immer vergessen wird, wir brauchen natürlich mehr Sozialarbeiter, eben mit demselben Hintergrund und möglicherweise auch mit demselben Glaubenshintergrund, um sie einfach authentischer zu machen. Und wir brauchen mehr Sozial- oder beziehungsweise Schulpsychologen, auch das die sehe ich so gut wie gar nicht. Also die Gruppen, beziehungsweise ein Sozialpädagoge kommt auf so einer Hauptschule auf 200 Schülerinnen und Schüler. Wie soll der die jemals betreuen? Und davon sind mindestens 100 schwerwiegende Fälle.
Wenn Sie rückblickend mal zurückschauen, Sie sind ja jetzt seit einem Jahr in Elternzeit, weil Sie eine kleine Tochter bekommen haben. Glauben Sie, Sie konnten den Kindern, den Jugendlichen, mit denen Sie da Islamkundeunterricht gemacht haben, etwas mitgeben? Also wo Sie vielleicht so dauerhaft so ein bisschen was von fürs Leben haben?
Ja, ich glaube sicherlich die Haltung, dass man nicht alles glaubt, was einem gesagt wird, sondern dass man auch dazu angehalten ist, und das ist nun mal wirklich sehr islamisch, seinen eigenen Verstand und seine eigene Vernunft einzusetzen. Ich glaube, das ist schon ein Punkt, den die Schüler immer wieder, jedenfalls durch mich mitbekommen haben, dass auch mal Fragen und Hinterfragen drin ist. Auch in Sachen Religion, dass es durchaus legitim ist, mal zu fragen, warum soll ich das eigentlich tun und muss das denn sein? Natürlich geht es auch immer darum, Wissen zu vermitteln. Man kann Hauptschüler auch nicht überfordern und davon ausgehen, dass die, ich weiß nicht, das gesamte islamische Recht in Anführungsstrichen runterstottern können oder ich weiß auch nicht, in den Koran irgendwann auswendig können. Darum geht es mir nicht. Also es geht hauptsächlich darum, ihnen bestimmte Werte und eine bestimmte Haltung zur Religion, ja, wenn es geht, anzuerziehen, also im besten Fall zu erziehen, also vor allen Dingen auch mündig zu werden. Also zu sagen, ja, ich möchte das, ich möchte ein Kopftuch tragen, weil im Koran da und da das steht und ich das so und so interpretiere. Oder ich möchte kein Kopftuch tragen, weil das und das. Und ich möchte Haribos mit Gelatine essen, weil das und das. Und ich möchte keine Haribos mit Gelatine essen, weil das und das.
Also, die Gummibärchen sind das immer, ne?
Genau. Wie geht's? Ja. Die Gummibärchen, ja, ja, klar, das ist wichtig für Schüler.
Das ist auch schon bei mir angekommen,
ja, eben.
Dass es immer dieses Gummibärchen-Problem
richtig
gibt. Sie haben ja schon gesagt, den Glauben auch kritisch hinterfragen, Frau Kadua. Darüber sprechen wir vielleicht hier in unserem Doppelkopfgespräch nach der ersten Musik. Und Sie haben als erste Musik der ägyptischen Sängerin Umm Kulthum vorgeschlagen. Ich musste da erstmal nachschlagen, wer das ist. Ja, es ist mir peinlich. Und habe dann gelesen, Wikipedia, wo liest man das schon? Ja. Ihr Ruhm in der arabischen Welt ist mit Maria Callas oder den Beatles hier zu vergleichen.
Ja, definitiv. Also ich glaube, es gibt keinen Araber weltweit, der sie nicht kennt, der ihre Musik nicht kennt. Egal wie, also selbst Menschen wie ich sozusagen, die im Ausland geboren worden sind, die kennen diese Frau, natürlich.
لما العين تشوف حبيبي تقول ولا تخشاش رقيب بعيد وصالك ولا قريب ويوم الوعد نشوفك فين ويوم الوعد نشوفك فين
هذا والله كلام العين
والله كلام العين للعين
هذا والله كلام العين
والله كلام العين للعين
واللي يوافي للمحبوب بيوم الوعد عليهش ذنوب
يوافي الوعد ولا ينساه اذا كان فيها شفاه ودواء يوافي الوعد ولا ينساه اذا كان فيها شفاه ودواء ويا مذنوب يغفرها الله وربك والله رب قلوب وربك والله رب قلوب
هذا هو القول المطلوب
والله هو القول المطلوب
هذا هو القول المطلوب
والله هو القول المطلوب
Frau Kadua, Sie bezeichnen sich selber ja manchmal als Berufsmuslimin. Mhm. Also Muslimin als Job heißt das, oder wie?
Ja,
als Broterwerb.
So ungefähr. Also Muslime tatsächlich, hat das was damit zu tun? Denn irgendwann schleicht sich das natürlich ein, dass man immer wieder dieselben Fragen gestellt bekommt, dass man natürlich auch immer wieder dieselben Antworten gibt.
Dass man immer wieder in denselben Hörfunkstudios
ist. Ja, genau. Unter anderem auch das. Und dass selbst die freundlichen Mitarbeiter hier einen schon kennen und per Handschlag begrüßen. Nein, jetzt aber Spaß beiseite. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass ich bis zu einem gewissen Grad auch eine öffentliche Person geworden bin, die mit einer bestimmten Art der Islamauslegung verbunden wird, also einer eher liberalgläubigen Art. Und das macht es natürlich für mich, ja, man muss sich ja selbst häufig auf den Arm nehmen, um das alles zu ertragen, weil so einfach ist das ja nicht, was ich mache. Ich versuche es mit viel Gelassenheit und Humor zu nehmen, auch wenn es mir manchmal schwerfällt. Und deshalb kam mir irgendwann über die Lippen der Begriff, ich bin Berufsmuslime und mein Chef ist Gott, so ungefähr. Aber das ist wirklich sehr sarkastisch und eben.
So einfach fällt Ihnen das nicht, was Sie da alles machen. Wie meinen Sie das?
Naja, gut, wenn Sie wirklich häufig E-Mails bekommen von allen Seiten, ich sage jetzt bewusst von allen Seiten, also entweder von den Islamkritikern, von Rassisten, von islamischen Fundamentalisten bekommen, also im Grunde genommen echt von allen Seiten beschossen werden.
Sie werden von allen Seiten
beschossen. Ja, natürlich, aber deshalb fühle ich mich als von allen Extremen, ich sage jetzt mal bewusst nicht von allen Seiten, ich werde von allen Extremen beschossen, nämlich den Rassisten auf der einen Seite, den Islamkritikern und auf der anderen Seite den islamischen Fundamentalisten. Das sind Extreme für mich, von denen werde ich beschossen. Und eigentlich bedeutet das ja, dass ich alles richtig mache, wenn beide Extreme mich beschießen, weil dann befinde ich mich genau in der Mitte und das ist auch gut so. Nur es ist natürlich nicht immer angenehm, wenn sie auch unterhalb der Gürtellinie angegriffen werden, wenn ihnen unterstellt wird, ihre Mutter hat sie nicht vernünftig erzogen, was haben sie denn für eine Familie oder so. Oder wie wollen sie eigentlich ihre Tochter erzählen, also wo es wirklich schon ins Private geht oder wo auch sexuelle Äußerungen kommen und bedeck dein Haar, sonst wird Gott dich, weiß ich nicht, an deinen Haaren Kopf über in der Hölle schmoren lassen, aufhängen. Also da denkt man auch, das ist, mal gucken. Also einiges ertrage ich, aber manchmal gibt es natürlich schon E-Mails, wo man denkt, kehre zurück zu Sunna und Koran, sonst wirst du noch sehen und du glaubst, dass die Demokratie, du glaubst an die Demokratie, ich glaube an die Scharia.
Sie haben ja auch viel Lob bekommen. Wir haben jetzt gerade über die dunklen Seiten gesprochen. Sie haben viel Lob bekommen für Ihren Koran für Kinder und Erwachsene, für Ihr Schulbuch Safir, von dem, glaube ich, jetzt im Herbst auch der nächste Band erscheinen wird. Also das erste deutschsprachige Schulbuch für Islamkunde an staatlichen Schulen.
Für Islamunterricht an staatlichen Schulen.
Für Islamunterricht an staatlichen Schulen.
Aber das ist wichtig, ja.
Aber von muslimischer Seite wurde da ja auch gemäkelt. Das Buch widerspräche zum Teil den muslimischen Erziehungszielen. Also ich habe mir das auch mal so ein bisschen angesehen. Hier liegt es ja. Also da sind jetzt zum Beispiel so Vorstellungen von Gottesvorstellungen drin in Ihrem Buch, also wo ja auch die hebräische Bibel zitiert wird, wo das christliche Glaubensbekenntnis, wo Goethe, aber natürlich auch der Koran zitiert werden. Sind das so Sachen, die nicht kompatibel sind mit der islamischen Erziehung oder was ist Ihnen da vorgeworfen worden?
Ich denke, es ist letztlich die Kritik, die geäußert worden ist von bestimmten Vertretern, rührt meist aus politischen Interessen. Dieses Buch wurde in 4 Bundesländern genehmigt für den Schulunterricht und da wir in Deutschland keine anerkannte Religionsgemeinschaft haben, wurde das Buch natürlich ohne die Einsicht der Verbände oder ohne die Genehmigung der Verbände genehmigt. Und das haben natürlich bestimmte Verbände zunächst einmal als, sie fühlten sich übergangen. aufgefasst. Wobei, und das muss ich auch hier sagen, unter der Hand haben die Verbände das Buch doch bekommen. Mhm. Also die durften sich das vorher angucken, das Skript, und auch durchaus gerne mal was dazu äußern. Es ist nicht so, dass wir als Herausgeber nicht vorher mal daran gedacht haben, dass es politisch vielleicht auch nicht so geschickt wäre, das Buch einfach an die Ministerien zu schicken und dann einfach genehmigen zu lassen und dann haben wir es. Sondern es war uns schon wichtig, dass auch die Verbände oder Einzelpersonen, die den unterschiedlichsten Verbänden zugeordnet werden, dieses Skript vorab bekommen.
Ihr Verhältnis zum Islam, schreiben Sie ja selbst, Frau Kador, sei aus einer Mischung von Glauben und Wissenschaft geprägt. Ich denke, das kommt natürlich auch schon durch Ihr Studium. Mhm. Sie glauben an Gott, aber Sie lesen den Koran sozusagen durch die Brille der Aufklärung, so verstehe ich das. Mhm. Und das heißt ja historisch kritisch. Und da sehen Sie, sagen Sie ja, einige Fragezeichen hinter den frühislamischen Quellen, genauso wie man im Christentum Fragezeichen hinter die frühchristlichen Quellen machen könnte. Also Fragezeichen, wo nicht unterscheidbar ist, was Legende ist und was Wahrheit. An was denken Sie da? Was gibt's da?
Also zunächst einmal, ich lese den Koran nicht historisch kritisch, weil diese historisch kritische Lesart ist eine Lesart, genauso wie, also mir geht es um die Begrifflichkeit. Mhm. Historisch kritisch ist eher kompatibel mit der Lesart zur Bibel oder in der Bibel oder in Bezug auf die Bibel. Und auch die Aufklärung, der Begriff der Aufklärung, ich spreche jetzt nur vom Begriff, nicht das Inhaltliche, was dahinter steckt. Der Begriff der Aufklärung ist sehr stark gekoppelt ans Christentum.
Gehört hierhin.
Ganz genau. Mhm. Ich würde eher historisierend, kontextualisierend verwenden, also eine historisierende, kontextualisierende Lesart des Korans. Und ich würde eher den Begriff Weiterentwicklung im Islam verwenden und nicht Aufklärung. Mhm. Weil wir hatten mal eine sogenannte Aufklärung sozusagen. Und ich habe das Gefühl, dass wir eher mindestens stagnieren, wenn nicht sogar noch zurückgegangen sind. Deshalb muss es weitergehen sozusagen. Wenn Sie mich jetzt fragen, auf welche Art von Legendenbildung, auf was ich das beziehe, ich bin davon als gläubige Muslime überzeugt, ich glaube daran sozusagen, dass der Koran tatsächlich das göttliche Wort beinhaltet. Ich sage aber ganz klar, der Koran ist auch ein Zeugnis seiner Zeit. Also Gott hat sich zum damaligen Zeitpunkt dem Propheten Mohammed gegenüber offenbart und hat ihn mit bestimmten Dingen beauftragt. Das ist erstmal eins. Daran glaube ich kann das wissenschaftlich nicht belegen, dass der Koran das göttliche Wort ist. Das ist klar. Und dann kommt logischerweise wieder der Verstand, der einem natürlich sagt, bestimmte Dinge machen nur Sinn vor dem Hintergrund, dass sie 1400 Jahre alt sind. Und wenn ich ihren ursprünglichen Sinn in die heutige Zeit übertragen will, dann muss ich Dinge neu interpretieren, neu bewerten. Und das ist natürlich ein Punkt, den viele nicht so gerne sehen, viele Muslime, denn das würde, oder heißt bei vielen, ich würde eine Art Neuerung, Bidal zu Arabisch, eine Art Neuerung vollziehen, quasi den Glauben verändern. Verwässern ist immer der Begriff, der mir gerne entgegengebracht wird. Legendenbildung, darauf beziehe ich mich, wenn ich sage, die frühen Quellen, sind natürlich gerade die Aussprüche des Propheten Mohammeds. Also es gibt ja Aussprüche des Propheten, die hauptsächlich in drei große Kategorien unterteilt werden. Also echte oder authentische Aussagen des Propheten, gute oder also wahrscheinliche Aussagen oder sehr wahrscheinliche Aussagen und dann schwach belegte Aussagen, also die eben nicht ganz so klar sind, dass Mohammed die jemals gesagt hat. Und auch dieses ganze Gerüst, also die sogenannte Hadith-Wissenschaft, die sich eben mit diesen ganzen Kategorisierungen und Authentizität der Hadithe beschäftigt, ist, eine Wissenschaft, die sehr auf alten Traditionen beruft und die Schwächen aufweist zum gewissen Grad. Das heißt, bestimmte Hadithe, die heute als sahih, also als echt, als authentisch gelten, die der Prophet also gesagt haben soll, die machen zum Teil keinen Sinn.
Probleme gibt es natürlich hier im Westen zumindest auch mit diesen Lesarten, nach wie vor verbindlichen Lesarten, wo es darum geht, wie ist das Verhältnis der Geschlechter zueinander, darf man Frauen züchtigen, was ist mit dem Dschihad, darf man letztlich den Islam als Religionsgemeinschaft auch verlassen. Mhm. Wie stehen Sie denn dazu?
Ich denke auch, man muss den Islam, auch das, was der Islam will, auch wirklich vor dem Hintergrund seiner Zeit auch ein Stück weit verstehen, denn der Prophet Mohammed hat den Islam verkündet auf der arabischen Halbinsel vor 1400 Jahren zu einer Zeit, wo Frauen, also wirklich freundlich ausgedrückt, kein bisschen mehr wert waren als ein Tier. Und das heißt, man konnte sie erwerben und wieder verkaufen. Sie hatten keinerlei Persönlichkeitsrechte und so weiter. Vor dem Hintergrund ist der Islam natürlich hat eine Revolution losgebrochen, in Anführungsstrichen. Ein emanzipatorischer Schritt, den man so einfach jetzt gar nicht von der Hand weisen kann. Nur was wir heute nach 1400 Jahren, müssen wir bestimmte Dinge neu bewerten. Und ich glaube aber, dass es eben unsere Pflicht als Muslime ist, diesen emanzipatorischen Ansatz, der vor 1400 Jahren ja durchaus, den kann ja niemand übersehen haben, dass man den eben weiterdenken muss. Und das bedeutet für mich, dass die Frau und die Stellung der Frau in unserer heutigen Gesellschaft nicht zurückstehen kann, sondern dass man durchaus dieses Potenzial aus dem Koran schöpfen kann.
Nochmal zurück zu den Fragezeichen, von denen Sie eben gesprochen haben, die Sie sehen in den islamischen Quellen. Jetzt haben Sie ja Islamwissenschaft in Deutschland studiert. Und hier ist natürlich das Stellen von Fragen durchaus legitim an jede Form von Text, auch religiöse Texte. Hätten Sie solche Fragezeichen eigentlich auch machen können, wenn Sie jetzt in einem arabischen Land so etwas studiert hätten? Oder sieht das Studium da einfach anders aus?
Das Studium sieht natürlich anders aus, aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, in welcher Denkkultur sozusagen sie groß werden. Im Iran haben sie ganz sicher Theologen, die durchaus die Fragezeichen im Kopf haben und die das diskutieren. Und sie haben auch in Syrien unterschiedliche Theologen. Es ist ja nicht alles gleich. Also sie haben natürlich unterschiedliche Denkschulen, auch unterschiedliche Theologieschulen, auch unterschiedliche Rechtsschulen. Das ist also keine Glanzleistung in Europa, dass man das hier machen kann. Sicherlich kann man es hier freier, sehr viel ausgedehnter und sehr viel intensiver machen, genau, sehr viel selbstverständlicher durchführen. Aber ich will nicht sagen, dass es solche Bestrebungen oder Denkweisen nicht auch im Orient gibt. Sie sind weniger, sie sind seltener, richtig. Aber es gibt genügend Theologen, die sich natürlich auch mal die eine oder andere Frage stellen und die das im Grunde genommen genauso betrachten wie ich.
Die arabische Mentalität, haben Sie geschrieben, versteht Nachfragen und Hinterfragen als Glaubensschwäche. Und in Europa gilt umgekehrt die Kultur des Diskurses. Das wäre ja immer eine kritische Auseinandersetzung mit der Tradition. Genau. So könnte man das beschreiben, diese beiden Pole.
Ja, also das eine, genau, die, also vor allen Dingen die arabisch-islamische Kultur, aber ich würde sogar zum Teil sogar auch weitergehen. Also dort, wo dieses patriarchalische System vor allen Dingen noch sehr vorherrschend ist, also wo eine bestimmte Tradition hochgehalten wird, dort ist eben Tradition sehr viel wert. Und das bedeutet, Dinge nicht zu hinterfragen, sondern sie sind schon immer so gewesen, also hör auf zu fragen. Wohingegen hier, und ich glaube, das ist natürlich auch ein bestimmter Verdienst der Aufklärung, dass man erst recht Dinge hinterfragt, auch wenn sie schon immer so gewesen sind. Das Einsetzen des kritischen Verstands, also dieser Begriff, allein diese Terminologie, die ist hier viel wert. Und das ist natürlich in dem Fall bei mir so gelaufen, dass ich in beiden Kulturen groß geworden bin. Also auf der einen Seite eben dieses Einsetzen und das Verwenden des kritischen Verstands. Auf der anderen Seite das Akzeptieren von Tradition, weil Traditionen natürlich auch was sehr Schönes sind. Ich will das gar nicht verteufeln, überhaupt nicht. Das ist natürlich erstmal sehr widersprüchlich. Und wenn man dann eine Mama hat, die Tradition ganz, ganz hoch wertet und ein Kind hat, was aber gerne nachfragt, weil es wirklich interessiert hat, dann stoßen da ja zwei Denkkulturen aufeinander, was aber nicht böse ausgegangen ist, überhaupt nicht. Und es hat halt für sehr viel Missverständnisse geführt. Mir war klar, dass meine Eltern Tradition sehr hoch bewerten, aber sie haben eben nicht verstanden, dass ich das wirklich aus reiner Neugier mache, weil mich das wirklich interessiert, sondern weil sie gedacht haben, die stellt hier alles in Frage. Sprich, demnächst sagt sie, ich bin gar keine Muslima mehr oder so.
Frau Kadow, wir machen nochmal Musik und diesmal Lena. Muss man, glaube ich, jetzt nicht weiter erläutern. Finden Sie gut?
Ja, schönes Lied, tolles Lied.
Okay, hören wir dann Satellite.
I went everywhere for you. I even did my hair for you. I bought new underwear, they blue. And I wore them just the other day. Love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I can go a minute without your love. Like a satellite, I'm in orbit all the way around you. And I would fall out into the night. Can go a minute without your love, oh love, I gotta tell you how I feel about you. Cause I can go a minute without your love. Love, love, love.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören Doppelkopf auf HR2 Kultur. Bei mir im Studio ist heute die deutsche Berufsmuslima Lamia Kadow. Ich bin Ingeborg Breuer. Von zwei Dingen schreiben Sie, Frau Kadow, sind Sie besonders genervt: von den Islamkritikern auf der einen Seite und die alles über einen Leisten scheren, und den konservativen Funktionärsmuslimen mit ihren fundamentalistischen Positionen. Und Sie meinen ja, es gibt eine schweigende Mehrheit von Muslimen, die sind ganz anders. Aber man hört sie nicht. Es ist dann eine schweigende Mehrheit, hat man den Eindruck.
Ja, sie ist natürlich eine schweigende Mehrheit, denn erstens wissen wir durch Zahlen belegt, dass die Mehrheit der Muslime nicht organisiert ist. Das ist erstmal ein Faktum. Andererseits, Was ich einfach auch durch meinen persönlichen Bekanntenkreis, der ja nicht ganz gering ist, dass es eben sehr viele Muslime gibt, die meist zu meiner Generation gehören, die sich durch die Verbandsarbeit bisher nicht angesprochen gefühlt haben, auch durch die Verbands- oder vielleicht auch die Haltung oder Zugang zum Glauben. Gerade im Bereich der Jugendarbeit ist noch sehr, 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 sehr viel zu machen. Also bisher werden die Jugendlichen eben kaum dort abgeholt, wo sie sind. Das ist ein Punkt, aber sicherlich auch das Religionsverständnis an sich. Wie vermittelt man Religion? Also was wird in den Moscheen gepredigt? Wer predigt? In welcher Sprache wird gepredigt? Das sind alles Dinge, die zum Teil ja unbefriedigend gelaufen sind. Also ich selbst bin ja hier in Deutschland geboren und aufgewachsen und ich habe mich nie in irgendeiner Moschee wirklich zu Hause gefühlt. Was hauptsächlich daran scheiterte, dass ich kein Türkisch sprach. Dass, wenn man dann doch mal was verstanden hat, dass das meist Bedrohungsszenarien waren. Wir müssen dies und dies und dies und das tun. Der Islam sagt, wir haben das und das zu unterlassen. Wir dürfen das und das und wir müssen dieses und jenes. Das ist natürlich als Jugendlicher oder als junger Mensch, wenn man sowas hört, man lässt sich schlecht für so etwas begeistern, wenn alles nur durch Verbot und Gebot ausgedrückt wird. Und das war letztlich irgendwann später, also jetzt durch meine Arbeit, ich sehe ja, dass es immer noch so ist. Also man könnte ja sagen, vielleicht hat sich das im Laufe der letzten 20 Jahre oder 15 Jahre geändert. Nein, denn die Jugendlichen, die ich heute unterrichte, die teilen mir genau das mit. Denn spätestens an ihrem Islamverständnis sehe ich, dass es immer noch so läuft.
Ja, aber ich meine, Sie sagten gerade, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie gehen eigentlich nicht besonders gerne oder vielleicht auch gar nicht in die Moschee, weil die Message Ihnen eigentlich nicht gefällt, die da im Großen und Ganzen vermittelt wird, mal abgesehen vom Türkischen vielleicht, was da auch gesprochen wird. Es wundert mich aber natürlich jetzt trotzdem, wenn es schon so viele weltoffene Muslime gibt, dann sollte man doch meinen, dass man sie auch irgendwie in der Öffentlichkeit findet. Also ich meine, Sie finden ja auch bei den Katholiken Kirchen, wo jetzt nicht nur beinharter Konservatismus gepredigt wird. Also es gibt ja auch im Katholizismus, der durchaus auch sehr konservativ sein kann, ja, sehr verknöchert sein kann, sehr altherrenmäßig sein kann. Da gibt es ja durchaus auch Pfarrer, Geistliche, die da sitzen und predigen und wo die Leute hinkommen, also auch Intellektuelle sich vielleicht angesprochen kommen. Also insofern denke ich mir, sowas müsste es doch dann eigentlich bei Ihnen auch in irgendeiner Moschee, wo man sagt, wunderbar, da kann ich hingehen, dem höre ich gerne zu.
Ja, gibt es bis zu einem gewissen Grad. Sie haben natürlich Einzelpersonen, Imame, die durchaus, ich will überhaupt nicht sagen, dass jeder muslimische Verbandsfunktionär ein stockharter, konservativer Knochen ist. Ja, überhaupt nicht. Also es gibt welche, die sind überhaupt nicht so und die sind auch sehr offen und aufgeschlossen. Konservativ im Übrigen heißt ja noch lange nicht, dass das schlecht ist. Meine Eltern sind auch konservativ. Also konservativ ist ja erstmal
nicht das Problem.
Nee. Es gibt diese Imame. Das Problem ist aber, dass sie für Vereine zum Teil arbeiten, die auch politische Ziele hegen. Also das ist auch das, was mich immer gestört hat, dass man plötzlich während einer Predigt gehört hat, irgendwas zu Amerika-Politik, zu Israel-Politik, dass irgendwelche politischen Dinge aufgebracht worden sind, aus der islamischen Welt beispielsweise, aus Syrien oder Türkei oder keine Ahnung woher, die hier nichts zu suchen haben. Wo ich denke, was haben die denn mit meinem Leben hier zu tun? Und das ist natürlich gefährlich bis zu einem gewissen Grad, denn ich kann das unterscheiden und ich kann vielleicht auch sagen, das nehme ich nicht ernst oder das interessiert mich jetzt nicht. Aber der unbedarfte Hörer, der wird natürlich denken, oh ja, okay, das ist letztlich eine bestimmte Art von Gehirnwäsche.
Jetzt schreiben Sie ja in Ihrem Buch, also reden wir mal nicht über Politik und Verbandspolitik und so weiter, immer wenn Muslime zusammensitzen, also Sie haben da ein sehr persönliches Kapitel drin, also wo Sie ja eigentlich mittendrin sitzen, also so ist es jedenfalls geschrieben, unter Freunden, unter Familie. Ja. Und das hört sich ja auch so an, als ob Sie da relativ alleine stünden mit Ihrer Position. Also da, ich lese mal ein paar Sachen vor. Es ist nur eine Frage der Zeit, immer wenn Freunde zusammensitzen, bis das Stichwort Israel fällt. Auch dazu immer der gleiche Gesprächsablauf. Irgendwann fängt jemand an zu schimpfen, die armen Palästinenser und so weiter und so weiter. Sie sind nicht ganz dieser Meinung. Ich kann das ja nicht alles zitieren. Oder immer wenn Freunde zusammensitzen, in der Regel sind wir Muslime oder wir Araber besser als die anderen, besser als die Juden, besser als die Christen, als die Westler und. Immer wenn wir Freunde zusammensitzen, wird darüber diskutiert, wenn Sie sich einen westlichen Schokoriegel aus der Schale nehmen, habt ihr gehört, dass in diesen Schokoriegeln angeblich Alkohol enthalten ist? Wetten, dass die nicht wollen, dass Muslime diesen Riegel kaufen. Also, Sie beschreiben ja eigentlich auch so ein Verlorenheitsgefühl, was Sie selber haben. Und das hört sich jetzt nicht so an, als säßen Sie da mit irgendwelchen islamischen Verbandsfunktionären zusammen, sondern als seien das wirklich Unter Freunden, ja. Sozusagen.
Also nochmal, vielleicht nochmal eine Sache zu vorhin. Sie werden auch Imam finden. Ich will überhaupt nicht den Eindruck erwecken, dass das ganz schlimm wäre in jeder Moschee. Überhaupt nicht. Es gibt ganz tolle Moscheen. Also die Penzberger Moschee. Ja. Es gibt die Moschee in Marx.
Ja, das sagen wir jetzt alles.
Ist klar. Also nicht, dass es hier der Eindruck entsteht, ich würde jede Moschee verfluchen. Überhaupt nicht.
Um Himmels Willen, es gibt auch gute Moscheen.
Ja, also ganz klar. Und es ist auch wichtig, dass man das immer wieder sagt. Sonst entsteht ein falscher Eindruck. Was das Kapitel oder die Szenerie betrifft, die Sie gerade ansprachen. Ja, ich setze natürlich häufig auch mit Bekannten zusammen, meine Eltern, auch Bekannten von mir, die natürlich auch sehr viel konservativeres Verständnis vom Islam haben und die auch irgendwie einen Hang dazu haben, Verschwörungstheorien aufzubauen und zu glauben, dass wir A-Muslime immer das große Opfer sind. Das ist etwas, was mir noch nie wirklich in den Sinn wollte, weil ich, klar, man hört sich gerne mal Verschwörungstheorien an und denkt sich auch, ja, komisch. Aber ehrlich gesagt, ich kann dem sehr wenig abgewinnen. Also, dass allen Ernstes in irgendwelchen Schokoriegeln bewusst Alkohol enthalten ist, damit wir Muslime diesen Schokoriegel nicht kaufen. Oder dass man ständig das Thema Religion bringt. Also im Grunde genommen, das ist schon Phänomen. Also wirklich egal mit was für Muslime ich zusammen bin, so liberal bis stockkonservativ und selbst auch sehr fundamentalistisch meinetwegen. Religion wird immer angesprochen. Also gerade Muslime, das ist echt, auch nicht muslimische Freunde sagen das immer wieder komisch. Sobald ihr zusammensitzt, redet ihr über Religion. Und ich habe mittlerweile zwar auch einen Freundeskreis, der eben ähnlich ist oder ähnlich denkt wie ich auch, also eher liberal, glaube ich, eingestellt ist, wo Religion immer wieder mal angeschnitten wird und wo sehr viel entspannter zugeht und auch mit viel Witz mittlerweile und nicht mehr so ernst in diese Verschwörungstheorien aufgebaut werden. Aber das ist schon immer wieder spürbar. Also Israel, Amerika ist immer ein Thema, Deutschland ist ein Thema, der Dschihad ist bis zum gewissen Grad Israel, also die armen Palästinenser sind ein Thema. Das ist wirklich anstrengend und ich glaube schon, dass es bisher auch ein Generationskonflikt ist, dass sich die jüngere Generation, die hier groß geworden ist, auch zum Teil natürlich nicht traut, den Älteren zu sagen, jetzt ist aber auch mal gut, also was oder stillschweigend zuhört. Und so lief es bei uns lange Zeit zu Hause, wenn man wieder mal Bekannte hatte, die dann eben sowas gesagt haben, starte mal halt Löcher in die Luft, was soll man sonst machen? Weil man wurde natürlich auch so anerzogen oder erzogen, dass man den älteren Herrschaften nicht zu widersprechen hat und schon gar nicht sich in deren Gespräche einmischt. Und das ist natürlich, dann sitzt man da und denkt sich, oh Gott, bitte nicht schon wieder, oh nein, okay. Nächste Kapitel bitte. Also das ist wirklich anstrengend.
Sie schreiben ja auch, dass Sie manchmal sich fragen, ob Sie anders glauben als der Mainstream und dass das für Sie durchaus irgendwie eine Frage, ein Problem ist.
Ja, natürlich. Ich meine, wenn man sich denkt, glauben die Menschen das eigentlich wirklich, die das da sagen? Also sind die wirklich davon überzeugt, dass es diese großen Verschwörungstheorien gibt, damit Muslime dies und das nicht machen? Oder sagen die das nur, weil die gefrustet sind? Oder sagen die das aus irgendwelchen anderen subjektiven Empfindlichkeiten, die ich vielleicht so gar nicht kenne? Weil ich kann mir nicht vorstellen, weil das ist ja das, was ich tatsächlich immer wieder im Kopf habe. Wenn jemand so verbittert und so verbiestert ist und so frustriert ist, warum lebt er dann noch hier? Warum sucht er sich nicht ein islamisches Land, wo er sich besser fühlt? Dann kommt sofort der Einwand, naja gut, weil in islamischen Ländern ja auch nicht viel besser ist und dort zu leben. Und das ist natürlich, dann denke ich mir auch, oder denken die einfach, oder denke ich einfach anders? Vielleicht bin ich nicht ganz normal oder so, weil man denkt sich ja irgendwann wirklich, irgendwas stimmt nicht. Wie kommt das, dass du das so nicht unbedingt siehst?
Jedenfalls, um dieser wie auch immer schweigenden Mehrheit, von der sie dennoch ausgehen, ein Sprachrohr zu geben, haben Sie ja, Frau Kador, mit anderen zusammen im Frühjahr den Liberal-Islamischen Bund gegründet. Welche Ziele hat der?
Ganz unterschiedlich. Also vor allen Dingen, denke ich, zwei ganz große Ziele. Zum einen, das wurde ja gerade angesprochen, Sie haben jetzt eine super Steilvorlage geboten, geht es natürlich darum, den innerislamischen Dialog ein bisschen anzufachen und zu sagen, also lasst uns doch mal bestimmte Dinge neu bewerten und vielleicht müssen wir bestimmte Fragen mal aufwerfen, auch wenn es einigen Leuten unbequem ist. Also es geht darum, sicherlich auch diese innerislamische Debatte ein bisschen voranzubringen und auch mal ins Gespräch zu kommen und auch mal gelten zu lassen, dass es Liberale gibt und dass es auch konservative Positionen gibt und dass es auch fundamentalistische Positionen gibt. Mensch, die gibt es doch in jeder Religion, da ist ja der Islam nicht ausgeschlossen von. Und dann aber das zweite große Ziel, unsere Gesellschaft, in dem Fall unsere Mehrheitsgesellschaft, dafür zu sensibilisieren, dass es auch andere Muslime gibt. Und das heißt nicht, dass es gute Muslime gibt, weil das wird so häufig genannt, das sind die Guten, das sind die Bösen. Nein, nein, darum geht es nicht, sondern dass es auch andere gibt, die auch zu bestimmten Dingen eine Position beziehen können. Die nicht, und das sage ich ganz klar, die nicht auch immer angenehm ist. Also ich wurde vor kurzem zum Burka-Verbot in Frankreich oder zum anstehenden Burka-Verbot in Frankreich interviewt und ich halte nichts von dem Burka-Verbot. Und Sie können sich vorstellen, prompt am gleichen Tag kriege ich noch eine E-Mail von einer besorgten Mitbürgerin, wie ich so hinterhältig sein kann, wortwörtlich hinterhältig sein kann, offiziell zu sagen oder öffentlich zu sagen, dass ich das vor dem Burka-Verbot nichts halte. Schließlich stehe ich doch auch für diese Demokratie ein und das würde bedeuten, dass ich der Stellung der Frau doch mindestens genauso viel Recht zumessen muss und so weiter. Also wir machen uns nicht, dass sie glauben, die liberalgläubigen Muslime sind immer die Good Guys und die anderen sind die Bad Guys. Nein, wir machen uns auch unbeliebt mit bestimmten Haltungen, ganz klar. Aber darum soll es eben gehen. Es soll darum gehen, zu zeigen, es gibt einen islamischen Pluralismus. Und der muss auch in Deutschland, weil Deutschland eben unsere Heimat ist, abgebildet werden. Das ist unser Recht, das ist auch mein Recht als Muslimin zu sagen und als deutsche Muslima zu sagen, ich möchte partizipieren. Und das bedeutet, dass ich euch zumindest mal kundtue, dass wir liberalgläubigen Muslime auch eine andere Haltung zu bestimmten Dingen haben könnten.
Zum Beispiel auch zu gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, die sie ja durchaus akzeptieren, bejahen.
Ja. Wir akzeptieren sie, genau, aber mehr auch nicht. Also wir treten nicht aktiv dafür ein und sagen, ja, yippie, morgen in jeder Moschee.
Die Welt wird lesbisch.
Ja, erstens das oder die Homo-Ehe muss demnächst von einem Imam geschlossen werden. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum zu sagen, das ist jetzt theologisch richtig oder falsch oder Sünde oder eben keine Sünde. Ich habe auf dem Gebiet nicht geforscht, um tatsächlich abschließend sagen zu können, ich empfinde das als Sünde oder nicht. Also ich gebe jetzt keine Fatwa sozusagen heraus, also kein Rechtsgutachten. Das wurde eben auch häufig falsch verstanden. Wir sagen ganz klar, wir akzeptieren jede selbstbestimmte Lebensform, jedes selbstbestimmte Lebenskonzept. Und das bedeutet, wenn jemand sagt, als Muslim, ich bin homosexuell, dann haben wir zu sagen, in Ordnung, dann mach mal. Aber wir sagen nicht, wir treten dafür aktiv ein, dass du jetzt demnächst in der Moschee beten kannst. Also das, auch da merke ich, wurden Sensibilitäten geweckt bei einigen Muslimen, die das bewusst anders verstanden haben. Nämlich, dass wir quasi sagen, es ist in Ordnung. Und mir ist sehr wohl klar, dass im Übrigen in jeder der monotheistischen Religion nach klassischem Verständnis die Homosexualität natürlich verboten wird, dass ich nicht so weit gehe und zu sagen, ja, es ist alles in Ordnung. Ich will gar nicht von richtig und falsch sprechen. Es geht darum zu sagen, dass das gesellschaftlich, innermuslimisch, gesellschaftlich zu akzeptieren ist. Man muss das nicht gut finden, aber man kann zumindest sagen, ich kann damit umgehen. Ich muss damit umgehen.
Wie sieht es denn aus mit den Mitgliederzahlen Ihres neuen gegründeten liberal-islamischen Bundes?
Ja, wir sind so etwa bei 30 und freuen uns natürlich über jeden neuen Mitgliedsantrag, der uns hoffentlich beinahe eigentlich fast täglich alle also regelmäßig erreicht. Also wir sind ganz zufrieden eigentlich damit. Wir gucken, dass wir natürlich mehr Mitglieder bekommen. Dazu gehört natürlich auch, dass man eben an die Unorganisierten rankommt. Das ist ja nicht so einfach.
Ja. Dass man die überhaupt dazu motiviert.
Naja, wie kommen sie an die ran? Also jeder hat natürlich seinen bestimmten Bekanntenkreis. Das ist toll, wenn er oder wenn sie dort weitere Mitglieder findet. Aber es gibt ja keine Liste, keinen Verteiler, wo man sagt, das sind jetzt nur die unorganisierten Muslime in Deutschland, alle anschreiben und dann gucken wir mal, wer Interesse hat. Das ist also, häufig sind es eben genau solche Sendungen oder Interviews.
Ja, sie sind ja auch durch die Presse gegangen.
Genau, wo das Interesse eben bei den Einzelnen geweckt wird.
Frau Kadower, wir sind am Ende unseres Doppelkopfgespräch hier auf HR2 Kultur. Sprechen wir doch am Ende noch mal ein bisschen über was Persönliches. Sie sind ja im November Mutter geworden, einer kleinen Tochter. Und das ist ja für viele Frauen, jetzt ganz egal, ob sie muslimisch, christlich oder atheistisch sind, denke ich, immer ein Spagat, vor allen Dingen, wenn sie jetzt Berufstätigkeit und Mutterschaft unter einen Hut bringen wollen und bringen müssen. Ja, dann auch. Wie kriegen Sie das denn zusammen?
Naja, ich muss mir genau die gleiche schwere Frage stellen, wie jede andere frisch gebackene Mutter auch. Lässt du das Kind betreuen, fremd betreuen und wenn ja, von wem? Und wenn, ab wann machst du das? Und wann hast du ein gutes Gefühl, das Kind abzugeben? Also in meinem Fall oder in unserem Fall ist es so, dass wir die Kleine in guten Händen wissen, bei einer Tagesmutter oder bei Tageseltern in dem Fall, denen wir schweren Herzens natürlich auch vertrauen müssen, das ist klar. Es ist natürlich schwierig, das Kind einfach, es ist schon schwierig, das gebe ich zu, das fällt auch mir nicht einfach.
Ja, das heißt, ihr Kind ist ja jetzt gerade mal
7 Monate, knapp 8 Monate.
Ja. Klein.
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 Ja. Sehr klein. Aber quietschlebendig und scheint an Menschen sehr viel Freude zu haben, was ich toll finde. Und deshalb ist es ihr doch einfacher gefallen, als ich dachte, auch fremdbetreut zu werden. Also es klappt relativ gut. Also es ist auch nicht so, dass ich das Kind von morgens bis abends jeden Tag 24 Stunden sozusagen betreuen lasse. Nein, nein, also so schlimm ist es nicht.
Ja, dann hätten sie es ja gar nicht mehr.
Richtig. Also es ist schon so, dass ich 1-2 Tage die Woche schaue, dass sie das ruhig macht und dass ich sie abgebe, damit ich überhaupt zu bestimmten Dingen komme. Aber es gibt ja noch einen sehr engagierten Vater, der das Kind natürlich auch über alles liebt und der das Kind auch gerne nimmt.
Frau Kadower, Sie möchten nochmal Musik hören von Omar Faruk Tekbilek, einem türkischen Musiker, und zwar I Love You.
Genau.
Haben Sie dazu eine Geschichte?
Ja, eine kleine Geschichte. Das ist ein Sufi-Meister, also jemand, der den mystischen Islam vertritt und das vor allen Dingen, also gerade Mystiker versuchen ja einen ganz anderen Zugang zu Gott zu finden, häufig durch Tanz oder Musik oder irgendwelche anderen Formen. Er versucht es über Musik und dieses I Love You ist natürlich an Gott gerichtet und nicht an eine Frau, weil häufig ja gerade Araber oder arabische Sänger oder muslimische Sänger immer die Liebe zu einer Frau besingen. In dem Fall ist es die Liebe zu Gott. Und dieses Lied bedeutet mir einfach sehr viel. Es ist einfach sehr schön komponiert, es lässt mich gut entspannen. Ich mag das Lied sehr.
Hören wir zum Schluss und schön, Frau Kador, dass Sie hier bei uns im Doppelkopfgespräch zu Gast waren. Ich wünsche Ihnen viele, viele, viele neue Mitglieder
im
Liberal-Islamischen Bund. Und am Mikrofon verabschiedet sich von unseren Hörerinnen und Hörern Ingeborg Breuer.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.